Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das hinkriege. Sieht noch nicht so aus, ne? Wie? Was? Wie macht man das? Ziehen. Ich lasse ziehen. Ah, ja, ich bin zwar groß, aber so groß doch nicht. So. Das Thema der Predigt, das habe ich aus einer persönlichen Erfahrung entnommen, die ich in Gottes Wort machte. Es liegt jetzt schon einige Zeit zurück, aber es ist noch nicht so lange her, da habe ich das zweite Chronikerbuch gelesen und relativ erwartungsoffen, aber was ich dann darin antraf, das habe ich schon sehr zugriffig erlebt und ich würde das gerne mit euch teilen. Es geht mir in der Predigt heute insbesondere um die erfahrene Gegenwart Gottes in unserem persönlichen Leben, aber auch in unserem gemeinsamen Leben. Es geht mir nicht allein um die geglaubte Gegenwart Gottes. Ja, so bin ich, so seid ihr wahrscheinlich auch oft unterwegs, dass wir glauben, dass Gott da ist. Aber es gibt noch etwas darüber hinaus, die erfahrene Gegenwart Gottes, von der ich gleich zu Anfang sage, niemand verfügt über sie und trotzdem ist sie für uns nicht unerreichbar. Ich nenne diese Predigt heilige Lehre. Räume öffnen für die Gegenwart Gottes. Und das Ganze hat zu tun, wie gesagt, schwerpunktmäßig mit dem zweiten Chronikerbuch. Und das wird sich sicher dann im Lauf der Predigt noch weiter erschließen. Meinen ersten Punkt, den nenne ich gleich mal, wie die Predigt schon begonnen hat, heilige Lehre. Der Begriff leer ist ja an sich kein so schöner Begriff, ja? Man denke an einen leeren Kühlschrank, wenn man Hunger hat. Das ist nicht das, was man sich wünscht. Oder ein leeres Portemonnaie, wenn man sich was kaufen will. Das brauchen wir nicht. Es gibt aber in der Heiligen Schrift eine Leere, eine Armut, die auch positiv belegt ist. Und die ist nicht nur materiell gemeint, die ist vor allen Dingen auch spirituell gemeint. Und auf die möchte ich uns zu Anfang hinweisen. Also Jesus beispielsweise beginnt eine seiner wichtigsten Predigten, die Bergpredigt beispielsweise, mit den Worten, selig sind die geistlich Armen. Wenn man das übersetzen wollte, dann müsste man sagen, über die Maßen glücklich schätzen dürfen sich die geistlich Armen. Und hier sind nicht die Behinderten gemeint, sondern die geistlich Armen. Ja, die wissen, dass sie im Grunde genommen vor Gott leer dastehen, auch vor sich selbst leer dastehen. Selig sind die, die spüren, wie sehr ihnen Gott fehlt. Darum geht es eigentlich, wie sehr ihnen Gott fehlt. Und warum passt das zur übrigen Geschichte des Christentums? Weil die Geschichte des Christentums eine Geschichte der oft empfundenen Leere ist. Da haben Menschen ganz oft einen Mangel erlebt und das auch sehr bewusst erlebt. Also ich denke beispielsweise an Hiob, dem Gott so schrecklich fehlte. Ja, er hat ihn in jeder Ecke seiner Existenz und dieser Welt gesucht und er hatte so eine Sehnsucht nach Gott und er war nicht da. Oder Mose, diese ägyptische Führernatur. War zu hören bestimmt und dann irgendwann läuft er mit irgendwelchen Schafen durch eine staubtrockene Wüste und fragt sich, wie konnte denn das passieren? Ja, das ist eine Erfahrung der Leere. Was ist aus meinem Leben geworden? Oder Abraham und Sarah, ne, und ihr unerfüllter Kinderwunsch. Am Anfang hatten sie vielleicht noch Glauben, aber nach dem x-ten Versuch, ein Kind zu bekommen, Leere. Oder auch Simeon, dieser Mensch, der uns da auch in den Weihnachtsberichten begegnet, ein alter Mensch, der sehnsüchtig auf den Trost Israels wartet, auf den Messias. Und er wird älter und älter und älter und leere. Aber, und das ist das Positive, wo immer Menschen diese Leere aushalten konnten, und sie muss ausgehalten werden, wo immer Menschen diese Leere ausgehalten haben, da hielten sie, ob sie es wussten oder nicht, eine Tür offen für Gott, durch die Gott dann auch gegangen ist. Und diese vom Menschen erlittene Leere war von Gott her gesehen oft ein heiliger Raum. Und in den er dann auch oft auch ging. Und hier möchte ich uns auch den Jerusalemer Tempel einmal vor Augen führen. Vielen bekannt aus dem Alten Testament, und der bietet uns auch ein sehr schönes Symbol. Da gab es ja in diesem Bereich des Tempels den sogenannten Bereich des Allerheiligsten. Das war so ein Kubus von 10 mal 10 mal 10 Metern. Und darin war das Allerheiligste. Darin stand auch die Bundeslade. Und die Bundeslade war der Inbegriff der Gegenwart Gottes. Also man konnte die Gegenwart Gottes mit nichts anderem stärker in Verbindung bringen als mit dieser Bundeslade. Aber wo war Gott genau in diesem Allerheiligsten? War er in der Bundeslade? Nein. Er war auch nicht in diesen Dingen, die die Bundeslade füllten. Und wir sehen jetzt mal ein Bild von dieser Bundeslade. Wir sehen auch über der Bundeslade die Cherubim, also das sind allerhöchste Engel, Engelsfürsten, die stehen sich mit ihren Flügeln gegenüber. Auch die sind nicht das Allerheiligste. Der Raum an sich ist es auch nicht, also dieser 10 mal 10 mal 10 Meter Raum, sondern was, wo ist das Allerheiligste? Wo hat Gott gesagt, bin ich gegenwärtig? In der Leere, die sich ergibt zwischen der Lade, der Box und dem Raum unter den Flügeln. Das ist das Allerheiligste. Und was ich so schön daran finde, in diese Leere hinein, sagt Gott, gehe ich. Da bin ich gegenwärtig. Nicht in den Gegenständen, nicht in dieser heiligen Box, erst recht nicht in den Engeln, sondern dieser Leere gibt Gott sein Versprechen, sie zu füllen und darin gegenwärtig zu sein. Halten wir das erste Mal so fest, es gibt eine heilige Leere. Vielleicht gibt es sie auch in deinem Leben, und sie ist erwählt, damit Gott sie füllt. Ja. Ich komme zu einem zweiten Gedanken, und damit nähere ich mich jetzt dem Chronikerbuch. Ich habe ihn schlicht genannt Gott suchen. Wenn man dieses Chronikerbuch liest, wie ich jetzt vor einiger Zeit, dann kann man eine interessante Erfahrung machen. Mit einiger Aufmerksamkeit kriegt man mit, dass immer wieder davon die Rede ist, dass Menschen Gott suchen. Es ist also eine wiederkehrende Formulierung. Sie steht allein 21 Mal in diesem Buch. Die Menschen suchten den Herrn, suchten Jahwe. Und wenn das so oft vorkommt, dann will einem das schon was sagen. Wenn wir heute über Gottsucher, ich weiß nicht, ob der Begriff Gottsucher dir was sagt, aber es gab mal eine Zeit, da hat man so Gottseeker-Gottesdienste gemacht, ja, so Gottsucher-Gottesdienste. Das waren evangelistische Gottesdienste, die extra so für noch Nichtgläubige gedacht waren. Vielleicht suchen die ja Gott, dann haben sie im Gottesdienst dann mal die Gelegenheit auch zu finden, ja. Aber man meinte mit diesen Gottsuchern Menschen, die noch nicht zum Glauben gekommen waren. Aber hier im zweiten Chronikerbuch sind es ausschließlich gläubige Menschen, die Gott suchen. Und ich gebe uns jetzt mal so ein paar O-Töne an die Hand. Ich lese mal einige Stellen vor aus diesem Buch. 2. Chronik 11. Und ihnen folgten aus allen Stämmen Israels die, die ihr Herz darauf richteten, den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Oder 2. Chroniker 15, sie suchten den Gott Israels und er ließ sich von ihnen finden. 2. Chroniker 11, denn du, Josaphat, hast dein Herz darauf gerichtet, Gott zu suchen. 2. Chronik 20, sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und wenn man sich das in der Fülle der Aussagen anschaut, dann gewinnt man den Eindruck, dass diese Menschen tatsächlich einen Hunger hatten nach Gott. Und dass sie aus ihrem geistlichen Hunger heraus Gott suchten. Und Hunger ist eigentlich auch eine Erfahrung der Leere. Ja, und ich habe ja vorhin gesagt, Leere hat bei Gott immer eine Verheißung. Und ich möchte, wenn ich das so lese, es zuerst einmal auf mich wirken lassen oder für mich gelten lassen. Und wenn du magst, kannst du es auch für dich gelten lassen. Aber ich verbinde es mit einer Frage. Wie ist denn das bei mir? Wie ist denn das bei dir? Sind wir Menschen? Sind wir immer noch Menschen, die Gott suchen? Oder glauben wir, dass wir ihn haben? Oder sind wir Menschen, die ihn ab und zu mal suchen, wenn es irgendwie brennt oder so? Ja? Ist das eine Erfahrung, die es in unserem Leben noch gibt? Ist das eine Lebensbewegung, Gott zu suchen? Und vielleicht denkst du dir, ja, warte mal, also wer gläubig ist, der hat doch Gott schon gefunden. Ja, was soll er denn da die ganze Zeit suchen? Der hat doch Gott. Aber ich muss sagen, wir müssen vorsichtig sein mit solchen Haltungen. Ich möchte dir mal einen Gedanken an die Hand geben. Wer in einer Partnerschaft steht und diese Partnerschaft lebt, der könnte sich sagen, ja, ich habe einen Partner gefunden, ich habe eine Partnerin gefunden. Nach dem Motto, den oder die habe ich in der Tasche, ich habe ihn gefunden, ja, muss nicht mehr suchen. Aber ist es zu raten, in einer Partnerschaft das Suchen aufzugeben, den anderen nicht mehr aufzusuchen durch Interesse, durch Freundlichkeit, durch bewusstes Gespräch und bewusste Nähe? Ich glaube, es ist nicht ratsam. Dadurch kann nämlich auch eine Beziehung schläfrig werden oder träge werden oder das Versprechen einbüßen, dass diese Beziehung eigentlich einmal sein sollte. Es wäre so viel besser, wenn beide in dieser positiven Hinsicht hungrig nacheinander blieben. Und aus dieser partnerschaftlichen Sicht heraus gesehen, nehme ich so ein bisschen was von dem wahr, was auch zu Gott hin gilt, gelten kann, wenn ich beispielsweise zwei Menschen aus der Heiligen Schrift das sagen höre. Psalm 17, ich werde gesättigt, wenn ich erwache mit deinem Bild, Gott. Was für ein schöner Satz. Ja, sich an Gott satt sehen, realisieren, dass er da ist. Oder Philipper 3, ich möchte, schreibt Paulus, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Also hier geht es darum, sich wirklich auf jemanden einzulassen und sich mit jemandem zu verbinden, der Gott heißt, auf der Suche zu bleiben. Und ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt und ich predige zuerst einmal mir und nicht vor allen Dingen dir. Aber vor mir stand einmal sehr deutlich und seitdem immer mal wieder die Frage, glaube ich eigentlich an Gott, um in irgendeiner Weise von ihm und dem Glauben zu profitieren? Oder suche ich Gott um seiner selbst willen? Brauche ich nur etwas von ihm oder ist er es, den ich suche? Ist er es, nach dem ich Sehnsucht habe, der Inhalt für meine Lehre ist? Und wenn ich im zweiten Chronikerbuch lese, dann sehe ich Menschen, die Hunger haben nach seiner Nähe, die Hunger haben nach seinem Charakter, die Hunger haben nach seinem Einfluss, die Hunger haben nach seiner Macht in ihrem eigenen Leben. Und dann sage ich mir, so einer möchte ich gern sein. Also, Gott suchen. Nicht nur was für Menschen, die noch keinen persönlichen Glauben haben. Und jetzt komme ich eigentlich zu meinem eigentlichen Bibeltext, Predigtext. Und diesen Gedanken nenne ich die Gegenwart Gottes in der Gemeinschaft des Glaubens. Die Gegenwart Gottes in der Gemeinschaft des Glaubens. Und hier lasse ich mich nieder bei 2. Chroniker 5. Und dieses Kapitel beschreibt die Einweihung des gerade frisch erbauten Tempels. Das war ja ein sehr langes Projekt, dauerte über 20 Jahre. Und wenn man den Juden damals fragt, sag mal, wo ist eigentlich Gott zu finden, dann hätte der unter Garantie gesagt, natürlich im Tempel. Ja, der Tempel war der Ort, wo Gott sein Versprechen niedergelegt hat, hier bin ich, für dich zu finden. Und das macht, also diese zugesagte Gegenwart Gottes macht diesen Ort auch zu einem heiligen Ort. Und jetzt kann ich mal so ein bisschen schlicht fragen, ja, was macht denn eigentlich einen Tempel heilig? Was macht eine Kirche heilig? Dass sie irgendwann mal geweiht wurde? Ich glaube nicht. Dass ja so schön rausgeputzte Christen sich treffen? Ich glaube nicht. Ein Tempel oder ein Haus wird heilig, wenn Gott darin ist. Oder? Das macht einen Ort heilig, wenn Gott drin ist. Sollte Gott nicht drin sein, sind das alles nur Steine. Aber wenn Gott seine Gegenwart da hineinschenkt, dann kann wirklich etwas spürbar anders werden. Und ich habe es erlebt in verschiedenen Schattierungen. Und ich darf das jetzt sagen, weil ich das frei von meiner Person sagen kann. Aber ich habe in meiner Rolle als Pastor an Gottesdiensten teilnehmen können. Da kamen Leute im Anschluss auf mich zu, die nicht auf meine Predigt oder auf sonst irgendwas reagiert haben. Doch sie haben auf sonst irgendwas reagiert. Aber sie haben gesagt, ich war kaum in diesem Haus und ich habe keinen persönlichen Glauben. Ich habe kaum meinen Fuß in dieses Haus gesetzt und ich musste weinen. Ich heule aber sonst nicht. Können Sie mir mal sagen, was das ist? Versteht ihr? Wenn Gott mit seiner Gegenwart schon beim Reinkommen Menschen unter einen Eindruck seiner Nähe setzt. Ich habe Menschen getroffen, die mir gesagt haben, Gott war so sehr da, ich konnte nicht aufstehen. Das ist ein Zeichen für Herrlichkeit, denn das hebräische Wort für Herrlichkeit heißt Kavod, es heißt, es ist dasselbe Wort wie schwer. Und ich bin dankbar für einige wenige, leider nur wenige Momente in meinem Leben oder Erfahrungen dieser Art, wo das so war. Aber wenn Gott da ist, dann macht er sich da nicht erst abhängig von uns und hast du deine Predigt schön geschrieben und spielt die Band die richtigen Lieder. Aber trotzdem kommuniziert seine Gegenwart mit uns. Ja, wie denn? Und um diese Frage soll es mir gehen. In 2. Chroniker 5 wird also der Tempel eingeweiht und Salomo bekommt diesen Auftrag. Und er stellt sich die Frage, der Tempel ist da, sieht alles sehr schön aus, aber das ist erstmal nur ein Haus. Wie kommt jetzt Gott da rein? Und dann recherchiert er theologisch, wie kriege ich jetzt Gott da rein? Und dann befragt er die Priester und die Leviten und findet einen Weg, damit Gott wirklich den Hunger jedes Menschen suchen kann, der kommt, um seine eigene Lehre an Gott zu stillen. Und welche Schritte unternimmt Salomo dazu? Und das lese ich jetzt mal aus 2. Chronik 5. Das wird jetzt leider ein bisschen länger, aber wie ich finde, ist das ein ganz interessanter Text. Wir lassen uns das jetzt mal gefallen. 2. Chronik 5. Und so wurde das ganze Werk vollendet, das Salomo für das Haus des Herrn ausführte. Damals versammelte Salomo in Jerusalem die Ältesten und alle die Vertreter der Stämme und Sippen, um die Bundeslade des Herrn hinaufzubringen aus der Stadt Davids. Und die Priester brachten die Bundeslade des Herrn an ihren vorgesehenen Ort, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Also diese Flügel sind nochmal andere Flügel als die auf der Bundeslade, weil es gab Fresken an der Wand, das waren Engel, jeder etwa 5 Meter lang, die waren so an die Wand gemeißelt. Ne? Und da steht jetzt, also unter diesen Flügeln steht jetzt die Bundeslade.
Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, denn alle Priester, die anwesend waren, hatten sich geheiligt, unabhängig von ihren Abteilungen. Und als auch die Leviten und alle Sänger dastanden mit Zimbeln, Harfen und Lauten östlich vom Altar, und bei ihnen 120 Priester, die auf Trompeten bliesen, da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, dass er gut ist und seine Gnade ewig bleibt, da wurde der Tempel, das Haus des Herrn, mit einer Wolke erfüllt, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Also diese Wolke, und das ahnst du, ist das Zeichen für das Kommen Gottes. Ja? Alle bis dahin unternommenen Vorkehrungen, darauf reagiert Gott und er kommt jetzt da hinein. Und die Frage, die Salomo gestellt hat, war, wie lädt man Gott ein zu kommen? Und ich habe am Anfang gesagt, die Gegenwart Gottes ist unverfügbar. Den kann man nicht herzitieren. Und trotzdem ist es eine Erfahrung, die Gott schenken möchte. Und welche Schritte unternimmt jetzt Salomo, Gott hereinzubitten, ihn einzuladen? Und zwei Dinge scheinen mir hier ziemlich wichtig zu sein. Also wir hörten, dass die Priester sich heiligten. Und darf man sich die Frage stellen, was meint das? Das klingt erstmal sehr geladen und geweiht. Ja? Sie heiligten sich und sie heiligten sich alle, auch die dienstfreien Gruppen. Es war immer so in Wochentakten eingesetzt. Dann hatte, in der Woche hatten die Priesterdienst und in der nächsten andere. Es gab da 52 Dienstgruppen. Aber alle heiligten sich. Und was war damit gemeint? Gemeint war damit zunächst einmal, sie nahmen bestimmte rituelle Waschungen vor. Aber, und das kommuniziert eben mit diesen Waschungen, sie bereinigten auch ihre Beziehungen. Sie klärten ihre Beziehung zu Gott hin und sie klärten ihre Beziehung zum Mitmenschen hin. Zu denen, die mit ihnen zusammen lebten. Also wenn da ein Priester war, dem es zum Glück noch einfiel, dass er vor einiger Zeit einen dicken Stress mit seiner Frau hatte, einen dicken Streit, dann ist er zu ihr hingegangen und hat gesagt, du, da war ich zu dolle, ich war zu hart, ich war ungerecht, es tut mir leid. Ja, oder wenn es so einen Nachbarschaftsstreit gab oder einen Streit unter Beziehungen, und diese Priester lebten vor allen Dingen von ihrem ganz normalen Brotberuf und waren ja nur einmal die Woche Priester. So. Aber sie heiligten sich, sie gingen in ihre Beziehungen rein und sagten, das muss geklärt sein. Wir können nur in diesen bereinigten, gewaschenen Beziehungen Gott einladen zu kommen. Und das Ziel war, dass sie diese Bitte um Gottes Gegenwart in geheilten, bereinigten, intakten Beziehungen aussprechen konnten. Das war Gott so wichtig, dass er gesagt hat, das ist eine Bedingung. Und warum war Gott Versöhnung so wichtig? Weil er so ist. Ja, er ist ein Versöhner. Er lebt Versöhnung. Und er sagt, wenn ich komme, dann seid nicht anders. Sonst gehören wir nicht zusammen. Und ja, das möchte ich mir sagen, auch mit Blick auf eigene Beziehungen oder eigene Fragen, die sich in Beziehungen stellen. Und du weißt ja womöglich von dir selbst, aber ich weiß es sehr gut von mir, es ist so viel einfacher, Gott um Entschuldigung zu bitten für gemachte Fehler, als konkret zu jemandem hinzugehen und sagen, das war doof, ich habe einen Fehler gemacht, da lag ich falsch und ich bedauere das und ich bitte dich um Entschuldigung. Ja. Und glaube mir, es ist ein Zeichen eines intakten Glaubens, einer gesunden Spiritualität, wenn du dich nicht das letzte Mal vor 20 Jahren bei irgendjemandem entschuldigt hast. Wenn du dich nicht vor 2 Jahren das letzte Mal entschuldigt hast. Am besten wäre es, wenn du dich vor 2 Tagen bei jemandem entschuldigt hast. Verstehst du? Es geht hier um gelebten Glauben. Es geht hier um Zeichen, die Gott sehen will, um seine Gegenwart auf unser Leben zu legen. Mir sind ja meine eigenen Fehler auch peinlich. Aber wir sehen das auch bei Jesus, im Vaterunser. Er sagt, die Beziehung zu unserem Mitmenschen kommuniziert unmittelbar mit unserer Beziehung zu Gott. Ne? Matthäus 6, vergib uns unsere Schuld. Wie? In gleicher Weise, in gleichem Maße, wie wir auch allen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Das sind kommunizierende Röhren. Und dann wissen wir, was unser Auftrag ist. Also ich höre jedenfalls einen an mich gerichtet. Wann habe ich angefangen? Irgendwann? Ich glaube, ich habe noch ein bisschen. Also ich will noch mal einen letzten Gedanken aussprechen. Weil ich ja gesagt habe, 2 Punkte sind mir wichtig. Also zum einen heiligten sie sich und dass Gott diese beziehungsmäßigen Vorbereitungen für sein Kommen angenommen hat, das lässt sich sogar nachlesen in Vers 13. Da heißt es, da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und wie mit einer Stimme, das ist im Hebräischen ein Begriff aus der Musik, es sind keine Dissonanzen zu hören gewesen, es war wie eine Stimme. Ein Klang. Aber der machte sich nicht erst bemerkbar in dem Gesang, sondern er wurde möglich durch den Einklang in den Beziehungen, weil die Dissonanz abgebaut wurde. Und das Interessante ist, in den Lobgesang hinein, als sie sangen, kommt Gott. Nun könnte ich diesen Gedanken noch mal ganz hübsch ausbauen, weil Lobgesang auch für unser eigenes Leben und auch Gemeindeleben ein Schlüssel ist. Wenn wir an Epheser 5 denken, lasst euch viel mehr vom Geist erfüllen, indem ihr einander ermutigt mit Lobgesängen und von Gott geschenkten Liedern. Ja? Wie lassen wir uns vom Geist erfüllen? Indem wir Gott loben. Das ist also auch für ein Gemeindeleben ein wichtiger Schlüssel. Ich darf das sagen, weil ich bin selber nicht so ein gesangstüchtiger Mensch. Ich finde selbst das noch schön, was total schief ist. Ich treffe auch keine Töne. Aber wenn ich sehe, wann Gott kommt, als sie miteinander sangen. Ja, und wenn ich höre, was Paulus dazu sagt, indem ihr singt, lasst euch erfüllen, indem ihr singt, dann denke ich, das sollten wir nicht verpassen. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt eine heilige Lehre und es gibt sie auch in deinem Leben. Und weil ich über euer Gemeindeleben nichts weiß, will ich sagen, es gibt womöglich auch hier eine heilige Lehre, die sich vielleicht nicht so gut anfühlt, aber sie ist gekoppelt mit einem Versprechen. Geh wertschätzend mit deinen Erfahrungen von Lehre um. Sei ein Mensch, der Gott sucht, der nicht glaubt, ihn in der Tasche zu haben. Such das Angesicht des Herrn und lebe in bereinigten, in geheiligten Beziehungen. Damit tust du dieser Gemeinde, dir selbst, aber auch dieser Gemeinde einen unglaublichen Dienst. Weil an diese bereinigten, intakten Beziehungen Gott seine Gegenwart koppelt. Gott segne dich und euch. Amen.